7 Spiele lang war RWE ohne Niederlage. Gestern haben sie das erste Mal wieder verloren gegen Viktoria Köln. Wir analysieren im Talk, woran das gelegen haben könnte. Außerdem sprechen wir über ein Thema, was in Essen diese Woche viele Menschen mitbekommen haben. Es gab Razzien in der Stadt, nicht nur hier, sondern bundesweit, die mit dem Angriff auf den Sonderzug gegen Rostock zu tun hatten. Da schauen wir uns einmal an, was dahinter steckt, was die Polizei gesucht hat, was auch gefunden wurde. Und auch am Samstag beim Spiel gegen Dynamo Dresden wird es eine große Polizeipräsenz geben. Wir schauen nach vorne, wir sprechen darüber, wie die Sicherheit gewährleistet wird und was RWE tun muss, um den Tabellenführer zu besiegen.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo liebe RWE-Fans, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Katrin Böcker, ich bin Redakteurin in der Essener Lokalredaktion der WAZ. Und mit mir im Studio sind die beiden RWE-Experten Martin Herms und Hallo. Christian Brausch.
Hallo.
Wir wollen sprechen über das Spiel gegen Viktoria Köln gestern. Da gab es auswärts eine 0:1 Niederlage für RWE. Was, glaube ich, besonders bitter war, weil hätte man dieses Spiel gewonnen, dann hätte man sich wirklich deutlich von den Abstiegsplätzen abgrenzen können. Jetzt ist RWE unverändert auf dem 11. Tabellenplatz, punktgleich mit 1860 München und hat nur noch 4 Punkte Abstand auf den Abstiegsplatz. Ja, wir wollen das analysieren. Martin, bevor wir zum Sportlichen gehen, du warst ja gestern vor Ort im Stadion. Yes, vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Stimmung, weil ich habe es ja bei Magenta geguckt und ich habe mich wirklich gefragt, war das Mikro einfach so nah am Gästeblock oder waren die RWE-Fans so laut?
Ja, die Stimmung war schon gut, das hatte ich jetzt nicht getäuscht. Also waren zusammen 4.900 Zuschauer, glaube ich, also auf jeden Fall mehr als die Hälfte davon aus Essen. Ich bin mir sicher, dass noch ein paar mehr gekommen wären, hätte es diese Bahnprobleme dann halt am Mittwochabend nicht gegeben, dann wären es sicherlich über 3.000 oder so geworden. Stimmung war gut, auch nach dem Spiel, als die Mannschaft dann verloren hatte, erstmals nach 7 Spielen ohne Niederlage, gab es viel Applaus, viel Zuspruch aus der Kurve, völlig zu Recht, weil die Leistung stimmte ja auch. Aber auch während des Spiels war die Stimmung gut, gerade so in der zweiten Halbzeit, als RWE dann aufkam, so Mitte der zweiten, hatte man das Gefühl, dass da nochmal richtig was kommt, dass die Mannschaft nochmal es schafft, vielleicht den Siegtreffer wieder zu erzielen. Da war die Stimmung richtig gut, da wurde von der Ruhr bis an die Elbe angestimmt. Und da war das alles fest in Essener Hand auf jeden Fall, aber leider mit dem falschen Ergebnis aus RWE.
Ja, genau, du hast es angesprochen, irgendwie hat das Spiel erst in der zweiten Halbzeit so richtig Fahrt aufgenommen. Kam mir als Zuschauerin und ich glaube, für viele andere Zuschauer war es auch ein Spiel, was jetzt nicht so besonders schön anzugucken war, nicht so spannend, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat RWE das Ganze dann ein bisschen mehr unter Kontrolle gebracht. Trotzdem dann dieser Gegentreffer in der 83. Minute. Was ist denn euer Fazit? War das eine verdiente Niederlage oder wäre da zumindest ein Unentschieden denkbar gewesen?
Ja, war ein 50-50-Spiel. Also natürlich hätte auch Rot-Weiß dieses Spiel gewinnen können aufgrund der zweiten Hälfte. Es war ein sehr taktisch geprägtes Spiel, du hast schon gesagt, nicht unbedingt was so für den neutralen Zuschauer. 2 Fünferketten gegeneinander, man hat sich weitestgehend neutralisiert. Die Essener hatten in den ersten Durchgang ja so ein bisschen Respekt vor dem Kölner Aufbauspiel, haben deshalb nicht so hoch angegriffen und hatten dadurch eben halt auch nicht diese hohen Ballgewinne und dann war der Weg eben weiter zum Tor. Deshalb kam man, glaube ich, auf keine einzige Torchance im ersten Durchgang. Dann hat man ein bisschen umgestellt und nach der Pause hatte man das Spiel eigentlich im Griff und ja, mitten in diese Phase fiel dann eben das Gegentor, das Entscheidende.
Hat wieder gezeigt, wie eng die Liga einfach beieinander ist. In den letzten Wochen hat RWE Spiele gewonnen, wo die gegnerischen Trainer gesagt hatten, eigentlich hätte ihre Mannschaft den Sieg verdient gehabt oder zumindest nur unentschieden wäre gerecht gewesen. Jetzt war es andersrum. RWE hätte theoretisch nach der zweiten Halbzeit auch einen Punkt verdient gehabt. Ein Sieger gab es eigentlich aus meiner Sicht nicht, was das Sportliche angeht. Wäre eigentlich ein typisches Unentschieden-Spiel. Erste Halbzeit an Köln, zweite an RWE. Aber so ist das. In den letzten Wochen hatte RWE das Quäntchen Glück auf der Seite und diesmal nicht. Und jetzt wird es weiter spannend.
Wir gehen ein bisschen tiefer in die Analyse.
Szene des Spiels.
Im Thema Spielglück.
Genau, was ist euch da besonders im Kopf geblieben? Martin, fang nur mal an.
Fang du an.
Okay. Chronologisch dann hinten. Ich bin bei diesen 120 Horrorsekunden von Tobias Kraulich. der eigentlich ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat, der in einer überragenden Verfassung war, vor diesem Spiel auch. Und ja, bei dem 0-1 verliert er eben den entscheidenden Zweikampf gegen El Mala. Man muss natürlich sagen, eine wirklich herausragende Aktion des jungen Kölner Stürmers, 19-Jähriger aus der eigenen Jugend an den ersten FC Köln an den ersten FC Köln dann verkauft und dann ausgeliehen an Viktoria Köln. Der wurde eingewechselt, machte das dann super, drehte sich, aber Kraulich, ja, dachte wohl, er hat den Ball, war mit dem Fuß dazwischen, aber dann noch nicht so richtig und dann konnte El Mala durchbrechen und ja, haut den dann wirklich kompromisslos rein, dann vom Innenpfosten ins Netz. Das Alupech, das RW auf der anderen Seite hatte dann Köln in der Szene eben nicht, ja, und dann kurze Zeit später unterläuft ihm ja ein richtig krasser technischer Fehler, kennt man von ihm eigentlich nicht. Tobias Kraulich ist ein wirklich technisch versierter Innenverteidiger, der seine Stärken hat mit dem Ball am Fuß. Ja, und den konnte er dann nur auf Kosten eines Fouls wettmachen. Es war seine zweite gelbe Karte und jetzt fehlt er auch ausgerechnet gegen seinen Ex-Club Dynamo Dresden.
Genau. Eine Herausforderung durchaus für Uwe Koschinat, ihn zu ersetzen. Ne? Wie kann das denn gehen?
Ja, wird auf jeden Fall eine knifflige Entscheidung werden für Koschinat. Also wenn er sein System beibehält, das 3-5-2, das RWE ausgezeichnet in den letzten Wochen, dann kann die Wahl eigentlich nur auf Mustafa Kuruma fallen. Musti ist jemand, der ja schon bewiesen hat, zwar noch nicht in dieser Saison, aber in den letzten beiden Spielzeiten, dass er auf Drittliganiveau bestehen kann. Ein Eigengewächs, ein guter Junge eigentlich, der immer alles reinhaut im Training. Dagegen spricht natürlich, dass er jetzt nicht wirklich Matchpraxis hat, dass ihm komplett der Rhythmus fehlt. Deshalb ja, wird Koschinat da schon überlegen, was er machen kann. Möglicherweise könnte man ja vielleicht Matti Wagner zurückziehen in die Kette. In Bielefeld war es ja so, dass Altschberger zurückgezogen wurde, als Rios Alonso ausgewechselt wurde zur Halbzeit. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten. Wird auf jeden Fall spannend zu sein.
Ich bin sicher, dass Koma nicht spielen wird. Ich habe zwar mit meinen Voraussagen zuletzt nicht ganz richtig gelegen, immer muss man auch sagen, aber ich denke nicht, dass er spielen wird. Es gibt, wie du schon sagtest, zu viele Möglichkeiten, um das anders handzuhaben. Kann auch in der Viererkette spielen. Dann würde vielleicht ein Brummer reinkommen, dann wäre es ein Tick offensiver, wenn Wagner hinten links bleibt. Oder auch ein Giasula könnte theoretisch so ein Abwehrchef der Dreierkette geben. Dann kommt Moustier wieder rein. Also es gibt zu viele Möglichkeiten noch, weil es nicht zu viele Ausfälle aktuell gibt, um das anderweitig aufzufangen, dass ich fast glaube, dass Roman nicht spielen wird. Und man hat einfach das Gefühl, dass er diesem Spieler nicht so vertraut. Da scheint auch eine Trennung am Ende der Saison unausweichlich zu sein. Deshalb glaube ich, dass er nicht spielen wird. Aber
also wenn er nochmal spielen wird, dann nur in diesem Spiel. Weil wenn er jetzt ja. Auch nicht einsetzt, dann
ist es ein klares Zeichen
gewesen sein.
Genau.
Das ist ein klares Zeichen, ganz klar.
Meine Szene des Spiels hätte übrigens ohne Kraulich, oder andersrum, wenn meine Szene des Spiels anders ausgegangen wäre, dann hätte sie Kraulich nun mal gar nicht gegeben. Denn so viele Szenen gab es jetzt nicht im Spiel. Und wenn Martinovic 2 Zentimeter weiter nach rechts schießt, dann geht RWE in Führung und kann so kompakt stehen, dass dieser Platz im Mittelfeld gar nicht entstanden wäre, um diesen Pass zu spielen, um dann das Tor von El Mala fallen zu lassen. Aber wir haben in letzter Zeit öfters mal Martinovic ein bisschen kritisiert dafür, dass er nicht so in die Abschlussposition kommt oder wenn er sie hat, dass er sie leichtfertig vergibt. Da hat er eigentlich alles richtig gemacht. Hat eine tolle Aktion gezeigt und einfach wirklich nur Pech gehabt. Vorher war er nicht so im Spiel. Das lag aber daran, dass die Offensive einfach generell lahmte. Und ja, anscheinend hat er im Moment das Pech, dass ja auch solche Kleinigkeiten im Moment nicht auf seine Seite fallen.
Ja, ich glaube, 5 Tore hat er jetzt schon vorbereitet mittlerweile. Auch jemand, der wirklich immer ackert, alles für die Mannschaft gibt. Aber trotzdem, ja, das Tor fehlt noch und ein Stürmer wird ja letztendlich an seinen Toren gemessen.
Man merkt leider doch, dass er so ein bisschen auch vom Kopf her, oder vielleicht überinterpretiere ich auch, aber er hatte in der ersten Halbzeit eine Szene, wo er sehr, sehr übereifrig hingegangen ist. Er hat Glück gehabt, dass er hat gar keine Karte bekommen. TV-Moderator meinte, wäre eher am Rot als an Nicht-Gelb. Und ist vielleicht auch so eine Sache, dass er es einfach so sehr erzwingen will, alles im Moment, die guten Aktionen, dass er dann ab und zu auch dann vielleicht übertreibt.
Ja, das stört ihn, das wird jetzt keiner öffentlich sagen, aber natürlich stört das einen Stürmer, wenn du jetzt dein 9. Spiel gemacht hast und immer noch nicht getroffen hast, dann macht das was mit dir, aber Fakt ist, die Leistungen stimmen, der muss halt genauso weitermachen und ich fand ihn deutlich verbessert, auf jeden Fall, gerade in der zweiten Halbzeit. Er hat immer wieder die Tiefe gesucht, das zeichnet ihn ja sowieso aus, diese Tiefenläufe, das macht RWE besonders gefährlich. Ja, das Einzige, was fehlt, ist der Abschluss. Aber ja, 2-3 Zentimeter, wie Christian sagte, es war eine super Aktion. Man kann ihm da wirklich keinen Vorwurf machen. Ne? Auf der einen Seite springt er vom Innenpfosten raus und auf der anderen Seite geht er rein. So ist manchmal leider der Fußball.
Ja. Auffällig war gestern auch, dass es drei Veränderungen in der Startelf gab. Fangen wir vielleicht mal an mit Tom Mustier, der diesmal nicht dabei war, weil er gelb gesperrt war. Für ihn kam Jimmy Caparros, der ja in letzter Zeit nicht so wahnsinnig viele Spielminuten hatte. Wie fandet ihr, wie hat er seine Sache gemacht?
Ordentlich diesmal, ne? Also es gab ja oft so Szenen, wo man gedacht hat, mein Gott, da hat er schon wieder eine Chance für den Gegner eingeleitet. Aber ich fand gestern sehr weder positiv noch negativ groß aufgefallen, was für seine Position nichts Schlimmes ist. Er hat seine Sache ordentlich gemacht und das,
ja,
was der Trainer von ihm erwartet hat, hat er gebracht.
Also Uwe Koschinat sieht ihn ja eher als Achter, also nicht als Sechster. Diese Rolle hatte er ja in der Hinrunde meistens inne. Das Problem war eben im ersten Durchgang, dass er halt viel zu weit zurückgezogen wurde, ne? Mit fast teilweise in die Kette rein. Und da fehlte er vorne als Anspielstation, also im Mittelfeld in den Halbräumen. Aber trotzdem, so gegen den Ball das gut gemacht, in der zweiten Halbzeit auch spielerisch. Also hat auf jeden Fall gezeigt, dass man ja auf ihn bauen kann, auch in Zukunft. Er ist ein junger Spieler, der keine gute Hinrunde gespielt hat, vielleicht auch, weil er auf einer falschen Position gespielt hat, weil man vielleicht zu hohe Erwartungen hatte nach dem Schapina-Abgang, dass er ihn ersetzen kann. Aber Fakt ist, ich halte eigentlich viel von Caparros. Also der war ja auch so im Dunstkreis der ersten Mannschaft des FC Schalke 04. Und ja, wäre er nicht, wenn er nicht viel könnte.
Mhm. Matti Wagner kam gestern für Lukas Brumme, der wohl etwas geschont werden sollte, war mein Eindruck in der englischen Woche. Wie hat der denn seine Sache gemacht? Uwe Koschinat hat ja auch gesagt, dass das jemand ist, der sich wirklich immer aufdrängt, auch im Training, und der es deswegen jetzt auch verdient hatte, mal zu starten. Wie hat er das gemacht?
Ich fand ihn auch sehr gut. Er hat ja auch den Ruf so ein bisschen wie Marvin Obus. Der kam ja auch aus Köln, genau wie Matti Wagner, der nach Fürth ging. Dass er ein wirklich Riesentalent sei, hatte in Köln das Problem, dass er wahrscheinlich jetzt nicht die Option gesehen hat, an Max Hinkreffe vorbeizukommen. Deshalb der Wechsel nach Fürth, wo er jetzt auch nicht sofort so durchstarten konnte. Aber ihm wird nachgesagt wirklich, dass er herausragend sich entwickeln kann noch. Und die ersten Ansätze sieht man definitiv. Also ich sehe da keinen großen Abfall. Er ist natürlich ein bisschen defensiver geprägt oder orientiert als Lukas Brumme. Aber die Spiele, die ich jetzt von ihm alle gesehen habe, fand ich schon völlig in Ordnung. Und da sieht man auf jeden Fall, dass viel Fantasie dabei ist, was seine Zukunft angeht.
Also eigentlich kann er beides auch. Der hat auch Zug nach vorne. Also deswegen ist auch diese Schienenposition genau die richtige für Matti Wagner. Man ist ein 19-Jähriger. Also ich glaube, es würde ihm echt gut tun, wenn er in der nächsten Saison nochmal ein Jahr in der dritten Liga Spielpraxis sammelt. Das ist auch so der Gedankengang der Essener, dass man ihn möglicherweise nochmal ausleihen kann. Er hat Vertrag bis 2027. Demnach würde sich das ja auch schon anbieten, weil es vielleicht mit 19 Jahren noch ein bisschen zu früh ist für die zweite Liga. Und man hat ja auch gesehen in Essen, was ja, wie es mit jungen Spielern laufen kann, siehe Eitschberger, siehe Obus, wenn die da Spielpraxis bekommen in einer Drucksituation, dann können sie sich weiterentwickeln, und ich glaube, damit kann man auf jeden Fall spielen, ne, mit diesem Argument. Und er hat es auch gestern gesagt, wir haben natürlich gefragt nach dem Spiel, stand er uns Rede und Antworten, hat er gesagt, dass er sich das grundsätzlich vorstellen könne, aber es natürlich dann auch an Greuther Fürth liegt, ne? Die müssen ja zustimmen.
Und Kaitu Misuta, den haben wir noch, der hat gestern den Vorzug bekommen vor Ramien Safi. Martin, da hattest du, glaube ich, im Live-Ticker auf watz.de in der ersten Halbzeit geschrieben, dass ihm noch so ein bisschen die Verbindung zum Spiel gefehlt hat. Was hast du damit gemeint?
Ja, war natürlich auch eine Sache der Auslegung, ne? Das kam mir jetzt nicht so entgegen, dass er dann viel auch nach hinten arbeiten musste und nicht nach vorne. Irgendwie, ja, er war nicht richtig im Spiel, hatte nicht viele Aktionen nach vorne. War natürlich auch was anderes für ihn. Er war zuletzt sehr überzeugend als Joker. Ist er meistens in der letzten halben Stunde reingekommen, und dann mit seiner Art hat er unfassbar viel Alarm gemacht immer. Und er ist eben ein anderes Spiel, ob du dann von Anfang an spielst, ob es dann noch taktische Zwänge gibt. Und das hat in der ersten Halbzeit nicht ganz so gut funktioniert. In der zweiten Halbzeit wurde es auf jeden Fall besser. Grundsätzlich fand ich es okay, dass mal getauscht wurde. Also es ist eine englische Woche.
Natürlich schwierig für ihn dann reinzukommen, wenn du dich zum ersten Mal wirklich am Gegner orientierst und sagst, genau, dass die ganze Taktik auf Viktoria Köln abgestellt ist. Und Koschinat hat es als ein bisschen wild bezeichnet, wie er da auf dem Platz rumgelaufen ist. Er hat versucht, hier zu sein und da zu sein und alles zu machen, hat auch defensiv ein oder andere Mal sogar so eine Ecke geklärt mit einer richtigen Grätsche im Strafraum. Also war wirklich bemüht, aber war wahrscheinlich wirklich nicht das dankbarste Spiel, um da seine erste Startelf.
Das ist natürlich auch nicht einfach, wenn du dann endlich mal eine Chance bekommst von Anfang an, dann willst du dich ja auch zeigen, ne? Ja. Dann gibst du dich vielleicht nicht nur mit Defensivarbeit zufrieden, sondern dann, ja, dieses Wilde, dann versuchst du da nochmal was Besonderes zu machen, um dich eben zu zeigen, und ja, war okay, war jetzt nicht wirklich schlecht. Ich habe ihm, glaube ich, eine 1-Kritik, eine 4 gegeben, geht natürlich besser, Aber er wird auf jeden Fall nochmal Chancen bekommen.
Wobei es schon nur durchklang, dass am Samstag eventuell die Bank wieder sein könnte, wenn dann
Ramin Safi
nach der Woche mit Ramadan und so weiter dann ein bisschen Kraft wieder getankt hat. Klang jedenfalls so durch. Also
Roschel hat vertraut Ramin Safi, ist ja auch völlig okay. Ne? Er war ja Teil dieser erfolgreichen Mannschaft, zusammen mit Martinovic vorne. Und ist ja auch nicht das Schlechteste. Also wenn du einen von beiden dann bringen kannst nach einer halben Stunde, da ist Rot-Weiß auf jeden Fall ganz ordentlich aufgestellt.
Unterm Strich jetzt die erste Niederlage, nachdem RWE 7 Spiele lang nicht mehr verloren hat. Ich glaube aber, Tobias Kraulich war das, der es in einem der letzten Spiele gesagt hat, man wird jetzt einfach nicht jedes Spiel gewinnen bis zum Ende der Saison. Also von daher, Fazit einfach jetzt Mund abputzen, weitermachen.
So wie Giasula gesagt hat, ja, geht nicht anders. Also du hast ja nicht alles in Grund und Boden gespielt und du weißt, wie oft Glück dabei war, auch dass gute Leistungen belohnt wurden, aber der Gegner auch nicht gerade schlecht war und am Ende einfach das Quäntchen Glück für RWE dabei heraussprang und dementsprechend ja, jetzt einfach Dresden angehen am Wochenende mit fast voller Kapelle wieder. Und ich glaube, dass im Moment tatsächlich mit Sandhausen eine Mannschaft dabei ist, die so innerlich zerstört ist, gefühlt, dass du gar nicht so viele Punkte brauchst, wie viele jetzt aktuell annehmen. Denn da ist irgendwie ein Gebilde, was eigentlich ja rettungslos ist aktuell. Ne? Also wenn man sieht, wie die gestartet sind und was da in den letzten Wochen passiert und dass sie nach 38 Minuten 3-0 in Mannheim zurückliegen, da scheint aktuell wirklich Hopfen und Malz verloren. Vielleicht ist das so ein kleiner Vorteil, den RWE dann auch hat, dass man vielleicht gar nicht mehr so viele Punkte braucht, wie man denkt. Aber ich glaube, wenn RWE auch weiter so marschiert, wie es aktuell der Fall ist, dann werden sie die Punkte definitiv holen.
Ja, der Lohn dieser Serie war ja, dass man halt viele Mannschaften überholt hat. Demnach gibt es dann ganz viele Mannschaften, die hinter dir sind. Die können ja nicht alle gewinnen, geht ja rein mathematisch auch nicht. Und deswegen hat man jetzt so ein kleines Polster. Natürlich, ich glaube, mit dem Sieg in Köln, dann hätte man ja einen Deckel drauf machen können, dann wäre das durch gewesen. Ich bin trotzdem felsenfest davon überzeugt, dass RWE die Klasse ohne große Schwierigkeiten halten wird, denn dafür stimmt einfach die Basis. So, die Entwicklung der Mannschaft ist da. Vor allen Dingen defensiv, das war ja das große Problem in der Hinrunde. Das war jetzt das erste Gegentor nach zuvor drei Spielen ohne Gegentor. Und das war auch jetzt eher, sag ich mal, ja, eine feine Einzelaktion. Also Rot-Weiß wird ja nicht hergespielt. Wenn man defensiv so steht, dann erhöht man einfach die Chancen zu punkten in dieser Liga und die nötigen Punkte wird RWE hundertprozentig noch holen.
Dafür soll nicht zu viel passieren natürlich, dass noch ein paar Verletzte kommen oder so, aber wenn der Stamm so bleibt, dann ist das, was wir im Winter schon gesagt haben mit den Neuzugängen und der Chemie in der Mannschaft, dann muss das reichen für den Klassenerhalt.
Hundertprozentig.
Dann verlassen wir jetzt mal die sportliche Ebene.
Top-Thema der Woche.
Ja, viele von euch haben es vielleicht mitbekommen. Wir haben darüber berichtet auf arzt.de, auf reviersport.de. Es gab diese Woche einige Razzien in Essen, die zusammenhingen mit dem Angriff auf den Sonderzug nach Rostock. Beziehungsweise ist die Frage, ob man überhaupt Angriff sagen kann, weil offenbar ist das ja verabredet gewesen, diese Zusammenkunft. Ne? Also viele werden sich wahrscheinlich noch erinnern an die Bilder von vermummten Menschen vor den Scheiben, die die Scheiben auch teilweise eingeschmissen haben. Martin, wo war denn die Polizei unterwegs und was haben die da gesucht?
Ja, die waren bundesweit unterwegs. Das war eine groß angelegte Razzia. Es waren insgesamt 470 Beamte der Bundespolizei im Einsatz. Und eben auf Grundlage dieser neuen Erkenntnisse, die man im Zuge der Ermittlungen gewonnen hat, man ist nämlich zu dem Entschluss gekommen, dass es eben eine verabredete Geschichte war. Das, was man ja auch eigentlich vermutet hatte, ne? Weil wie schafft es denn dieser Zug auf offener Strecke genau da zu halten, wo dann die Rostocker herkommen?
Hat jemand die Notbremse gezogen und das war nicht das Personal.
Das war nicht das Zugpersonal, das wusste man damals schon, aber Fakt ist, es wurde erstmal ermittelt und es wurde halt nicht vergessen, diese ganze Geschichte. Und es ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass man dagegen vorgeht, dass das einfach nicht im Sande verläuft. Und Fakt ist, jetzt haben die mit aller Härte zugeschlagen. Es sind 31 Wohnungen durchsucht worden, in NRW, in mehreren Städten, auch in Essen. Man hat da sehr viel Beweismaterial auch gefunden. Natürlich ging es in erster Linie darum, Handys, Laptops etc., Kommunikationsgeräte sicherzustellen, um eben noch mehr Beweise dafür zu sammeln, um diese These zu stützen, dass die Sache verabredet war. Man hat sogar zwei Kugelbomben gefunden in einer Wohnung in Essen. Also deutet auch darauf hin, dass man da jetzt nicht irgendwelche Kleinkriminellen da durchsucht hat, sondern das sind Verbrecher, so muss man sie einfach nennen, die eben genau das kaputt gemacht haben, also einige wenige, die haben das kaputt gemacht, was sich viele Ehrenamtler da aufgebaut haben. Ne? Das AWO-Fan-Projekt, die Fan- und Förderabteilungen haben diesen Sonderzug organisiert mit sehr viel Kraft und ja, einige Kriminelle haben eben das alles kaputt gemacht und eben auch die Sicherheit von vielen Leuten angefährdet, ne, die damit eben nichts zu tun haben wollten. Das ist ja das Abartige an dieser ganzen Geschichte. Da waren teilweise Familien mit Kindern im Zug, wobei ich jetzt mit meinen Söhnen nicht im Sonderzug nach Rostock fahren würde, aber ist eine andere Geschichte. Fakt ist, dass man da andere Menschen gefährdet hat und dass dagegen vorgegangen wird, finde ich absolut richtig.
Ich bin einfach fassungslos, einfach welche Dimensionen das mittlerweile annimmt. Nicht nur, dass RWE bundesweit natürlich wieder in negativen Schlagzeilen ist, die werden sich bedanken. Sechsstelliger Schaden am Zug, verabredet, Bomben gefunden, Handgranaten gefunden. Ich frage mich ganz ehrlich, wie erklärt das jemand seinem Partner, seiner Partnerin oder seinen Eltern, wenn er mit solchen Geschichten nach Hause kommt? So, ja, hier, Handgranate brauche ich für RWE Rostock. Also, wenn man bei mir nach Hause kommt, findet man in den Schränken ein paar Klamotten, ein paar Bücher und Spielzeug vom Hund. Aber keine Bomben. Also, mich macht's ärgerlich bis fassungslos, wenn ich sehe, wie viel Geld da draufgehen für so eine Razzia mit 400 Leuten. Und kann's einfach absolut nicht nachvollziehen. Also, was da in den Köpfen los ist, was man für Sachen auf sich nimmt. Ich kenne Leute, die in einem Zug waren. Das macht was mit Menschen. In so einem Zug, wo 700 Leute drin sind, die meisten haben damit nichts am Hut. Und ja
einfach dann nur dann so eine Horde auf dich
komplett, zu, ne? Komplett fassungslos sein. Also. Genau, dann die im Zug, die raus wollen, die von draußen, die Steine werfen. Und bin einfach, ja, einfach ätzend, dass wir über sowas reden müssen. Und ja. Bin da auch relativ, jetzt habe ich ein bisschen was gesagt, aber eigentlich bin ich sprachlos und mir fehlen manchmal die Worte, wenn ich dann einfach diese Dimension sehe, die sowas annimmt und was da an Arbeit für Polizisten, für Beamte dahinter ist, um solche Sachen aufzuklären und
ja. Kommt zu glauben. Noch abschließend, die Beamten waren auch an der Lehrstraße beim Abo-Fan-Projekt und auch an der Hafenstraße am Stadion. Ja. Also ganz kuriose Bilder. Wer da am Dienstag unterwegs war, der wird sich gewundert haben. Da waren auf einmal dann ganz viel Polizei unterwegs rund um das Stadion. Gab nämlich auch einen Durchsuchungsbeschluss. Die Räumlichkeiten der Fan- und Förderabteilung im Stadion wurden durchsucht. Es ging jetzt nicht darum, gegen Rot-Weiß Essen oder gegen das Fanprojekt zu ermitteln, sondern ja, man wollte eben noch weiteres Beweismaterial sammeln. Und ja, da hat die Zusammenarbeit wohl ganz gut funktioniert.
Aber man will sich gar nicht ausmalen. Jetzt Dresden und Rostock. Dresden ist Samstag hier, Rostock kommt bald. Was da schon wieder aufgefahren werden muss, um die Horden irgendwie voneinander zu trennen oder was da schon wieder im Hintergrund ablaufen mag, um wieder Zeichen zu setzen bei solchen Spielen und ja, Begleiterscheinung. Ich dachte, die Zeilen von, was hatten wir damals, fliegende Scheißhäuser gab es mal vor vielen, vielen Jahren, rund um RWE gegen Frankfurt im Georg-Melche-Stadion noch, wären irgendwann mal vorbei, aber da kann man wieder nur Böses erahnen, was eventuell noch rund um die beiden Spiele abgehen mag.
Ja, da sind wir schon beim Blick nach vorne. Falls es was Neues gibt zu den Razzien zum Thema Angriff auf den Fanzug, dann werdet ihr es bei uns auf jeden Fall lesen, auf watz.de, auf reviersport.de. Und dann schauen wir auf das Spiel gegen Dresden. Christian, du hast es gerade schon gesagt. Wir werden am Samstag eine enorme Polizeipräsenz in Essen erleben. Das Spiel ist ein Hochrisikospiel. Dazu kommt noch, dass in der Essener Innenstadt eine Neonazi-Kundgebung angemeldet worden ist, die mit dem Spiel jetzt nichts direkt zu tun hat, aber beides findet eben fast zeitgleich statt. Also die Kundgebung ist für 12.30 Uhr angemeldet, der Anpfiff beim Spiel ist um 14 Uhr. Wie bereitet sich die Polizei denn darauf vor? Welche Maßnahmen werden die Polizisten treffen, um für die Sicherheit zu sorgen?
Naja, man setzt natürlich so auf Bewährtes. Man muss ja sagen, bisher hat das bei Heimspielen von Rot-Weiß Essen echt ordentlich geklappt. Auch die Fantrennung, das ist ja nicht mehr früher wie Georg-Melke-Stadion, dass man sich da beim Weg läuft und die Köpfe einhaut, sondern Fantrennung hat ganz gut funktioniert. Man erwartet halt eine größere Fanzahl an Dresdner. Es sind insgesamt 2500, die kommen. Die meisten kommen wahrscheinlich am Essener Hauptbahnhof an. Dann wird es die Shuttlebusse geben. Fanmärsche sind verboten worden. Ich hatte da mit einem Polizeisprecher Kontakt und ja, hofft, dass es dann da natürlich gut geht. Wogegen man sich natürlich schlecht schützen kann, sind so Sachen wie Vandalismus. Das hat ja Alemannia Aachen jetzt erlebt, was da passiert ist. Also es kursieren da so Bilder und Videos im Netz. Was da so mit den sanitären Anlagen passiert ist. Alles zugeklebt worden, verwüstet teilweise und das ist natürlich auch so eine Sorge, die man hat, dass ja, da das Eigentum zerstört wird an der Hafenstraße. Unser Kolumnist hat es ganz gut zusammengefasst, Uwe Strohmann, der schrieb, man sollte die einfach abschließen und Dixi-Klos hinstellen.
Ja.
Bis vielleicht der Respekt dann vor dem fremden Eigentum wieder da ist. Aber nee, das ist natürlich so eine Sache, die kann man nicht verhindern, aber so, die Polizei setzt da erstmal auf Bewährtes und hofft, dass es da zu keinen Zusammenstößen in der City oder auf dem Weg zum Stadion kommt.
Und jedem Unbeteiligten kann man nur raten, Innenstadt zu meiden.
Ja.
Demo plus 2.500 Dresdner, die da ankommen.
Ja.
Vielleicht eine gute Idee.
Muss man jetzt nicht irgendwie einen Ausflug mit Hund und Familie machen, glaube ich.
Ne? Das stimmt. Es wird auch eine Gegendemo geben, sei der Vollständigkeit halber gesagt. Aber genau, Ausflug mit Hund und Familie vielleicht
am Baldner
lieber
See.
Nicht.
Lieber am Baldner See.
Genau. Richtig. Ja, sportlich gesehen, Dynamo Dresden ist Tabellenführer. Wie muss RWE spielen, um diese Mannschaft zu schlagen?
Wie in den letzten Heimspielen. Also vielleicht jetzt nicht sich wieder komplett am Gegner orientieren. Das ist zu Hause sowieso schwierig. Da gab es ja mal die Taktik von Dabrowski damals gegen Cottbus, die ist aufgegangen, aber das kannst du auch nicht so oft machen. Und Dresden ist auch, hat wirklich tolle Einzelspieler, aber ist keine Übermannschaft. Die haben so viele Spiele, wo sie auch nicht überzeugt haben, jetzt zuletzt gegen BVB 0-0, BVB 2. Und einfach die Aggressivität und die Werte der letzten Heimspiele wieder übernehmen, Publikum mitnehmen und dann ist auch da einiges drin. Denn es gibt diese Übermannschaft nicht in dieser Liga. Und Dresden, auch wenn sie Spitzenreiter sind, ist definitiv zu packen an einem Tag, wenn bei denen nicht alles glatt läuft.
Haben wir auch 0-0 gegen Dortmund gespielt. Und es gab auch dieses Duell im Trainingslager, das Spiel habe ich gesehen in der Türkei. Das ging dann 1-1 aus, zweimal 60 Minuten. Und in diesen 60 Minuten, als die Stammkräfte gespielt haben, dann war es eben so das erwartete Spiel. Dresden hat das Spiel gemacht. Essen hat aber kaum Torchancen zugelassen, hat immer wieder Nadelstiche setzen können. Also so ein ähnliches Spiel erhofft sich RW natürlich auch am Samstag.
Also ihr glaubt, ein Sieg wäre drin?
Ja, natürlich.
Immer. Was für eine Frage. Okay, wir werden an dieser Stelle wieder über das Spiel sprechen gegen Dynamo Dresden. Am Montag kommt wieder unser Talk. Wir freuen uns bis dahin, wenn ihr uns abonniert. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung dalassen. Am besten natürlich 5 Sterne auf eurer liebsten Podcast-Plattform oder einen Daumen hoch bei YouTube. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut und zugehört haben. Danke an euch beide hier im Studio.
Danke dir.
Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss aus Essen.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonderhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.